SWR Kultur. Lesenswert Magazin. Lesenswert Spezial. Bücher, Bilder, Botschaften. Kinderliteratur heute.
Ich lese gerne. Elsa. Ich auch, Elsa. Asterix und Obelix. Es ist halt so witzig, weil Obelix und Asterix und die Gallier immer die Römer verhauen.
Also ich lese am liebsten auf der Couch bei mir zu Hause. Manchmal kuschel ich mich abends auch ins Bett und lese dann noch ein paar Minütchen. Das finde ich dann cool.
Ich mag es auch, wenn Mama und Papa mir vorlesen.
Meine Eltern haben mir früher mal Harry Potter vorgelesen. Jetzt haben wir schon alle Bände durch. Und jetzt lese ich sie meistens alleine noch ein zweites Mal. Und entdecke wieder neue Sachen, die ich schon vergessen hatte.
Ich lese auch nicht gerne, wenn irgendwie ganz gutes Wetter ist und man eigentlich rausgehen könnte.
Wenn es aber mega chaotisch ist. Ich habe zwei kleine Geschwister. Und die, also oft schreien die einfach nur rum.
Ich finde es am anstrengendsten zu lesen, wenn meine Eltern mich nach der Schule zu zwingen, dieses eine Buch zu lesen.
Ich finde, bei Buchlesen, da kann man sich, man kann sich so eine eigene Welt vorstellen. Bei Fernsehen gucken, da ist die Welt schon da. Da kann man sie sich nicht mehr so vorstellen, wie man sie gerne hätte.
Wenn das Buch blöd ist, einfach zumachen, fertig.
Lukas, weißt du noch, welches Kinderbuch dich als Kind so richtig erwischt hat?
Ich bin klassisches Comic-Kind, muss ich sagen. Also als ich lesen gelernt habe, da war erstmal zum Einschlafen Asterix angesagt und Tim und Struppi. Carlsson von Dach fand ich super später. Und dann kam natürlich irgendwann das härtere Zeug, ein bisschen Gruselfaktor, Der kleine Vampir. Habe ich sehr gerne gelesen, unter der Decke.
Und da sind wir schon mittendrin in der Sendung. Ja, ich würde sagen, Kinderbücher, die prägen uns so sehr wie kaum ein Buch, was wir später vielleicht als Erwachsene dann lesen. Und sie verändern sich gerade sehr.
Auf jeden Fall. Die Auswahl ist wahrscheinlich auch noch mal größer als zu unserer Zeit, als wir beide klein waren, obwohl wir jetzt auch nicht so wahnsinnig alt sind. Es gibt auch viele Sachbücher zu Themen unserer Zeit, auch schwere Themen natürlich, Kriege, Klimaerhitzung, das sind große Themen. Bei vielen Büchern für Kinder und Jugendliche geht es aber auch einfach darum, Quatsch zu erzählen, Spaß zu haben, viel Fantasie aufs Papier und dann in den Kopf zu bringen. Und über einige von diesen ganzen Titeln werden wir heute sprechen.
Ja, und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu dieser ganz speziellen Ausgabe des Lesenswert-Magazins. Ich bin Theresa Hübner und mir gegenüber im Studio sitzt Lukas Meyer-Blankenburg.
Wir tauchen heute ganz tief ein in die Welt der Kinderbücher, der Kinderliteratur und schauen, wie sie sich verändert hat, was Bücher vielleicht auch leisten können für Kinder und Eltern. Wir haben natürlich jede Menge Buchtipps dabei, auch ganz persönliche Empfehlungen. Und wir haben, ganz wichtig, jemanden zugeschaltet, der die Bücherwelt für uns sortiert und mit uns durch diese anderthalb Stunden geht. Freuen uns sehr, Jan Stahnke, Literaturwissenschaftler von der TU Braunschweig. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo Jan Stahnke.
Hallo, ich grüße dich. Schön, dass ich da sein darf.
Herr Stahnke, Ihr Forschungsschwerpunkt liegt unter anderem auf der Kinder- und Jugendliteratur. Sie waren auch in der Jury für den Deutschen Jugendliteraturpreis und Sie sind Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Herr Stahnke, können Sie sich denn erinnern, welches Kinderbuch Sie als Kind so richtig gepackt hat?
Oh ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Und das führt mich jetzt in eine Zeit zurück, in ein Land, das es auf dieser Landkarte gar nicht mehr gibt, nämlich in die DDR, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Und da ist mir früh ein Buch begegnet, das Nomen est Omen hieß, Jan und die größte Ohrfeige der Welt von Juri Koch. Ja, meine Mutter hat geleugnet, dass es da irgendwelche namensgebnerische Zusammenhänge gibt, aber sie hat es mir sehr oft vorgelesen. Und es ging um Jan, einen Jungen, der stark und kräftig war und auszog, geht auf eine sorbische Märchenerzählung zurück. Und ja, das ist ein starker Kerl gewesen. Und da gibt es eine Szene in diesem Buch, an die ich mich sehr gut erinnere. Kommt nämlich in einer Schmiede an und schlägt mit dem Hammer so stark auf den Amboss, dass er unter Funken und Flug im Erdboden verschwindet. Und da dachte ich, wow, was für ein starker Kerl. Und meine Mutter hat mir diesen Text so oft vorgelesen. dass ich ihn irgendwann mitsprechen konnte und sie dann auch korrigiert habe, wenn da mal das ein oder andere Wort gefehlt hat. Also ein Text, den ich sehr eng auch mit meiner Mutter verbinde und den ich jetzt auch mit meiner Tochter, Malia, die ist 11, schon gelesen habe. Dieses Buch ist mir wieder in die Hände gefallen, aber das Schicksal von Büchermenschen, es ist in unserem Haus in irgendeinem Bücherregal verschwunden und ich suche es mit Hochdruck.
Klingt aber so, als würde es sich lohnen, wenn sie es wieder entdecken.
Ja, total.
Ja, es gibt Kinderbücher, da reicht manchmal schon so ein einziger Satz oder ein Wort oder vielleicht auch ein Bild und dann hat man sie wieder parat, ne? Mhm.
Ja.
Lukas, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Spunk gefunden, dann weißt du auch Bescheid, ne?
Das dürfte Pippi Langstrumpf sein.
Pippi Lotta Viktualia Rolgardina Pfefferminz Ephraims Tochter Langstrumpf.
Den hätte ich jetzt, glaube ich, nicht mehr auf die Reihe bekommen. Es ist eine große Entwicklung, aber von Pippi Langstrumpf bis zum heutigen, zum Beispiel zum Nainhorn. Es hat sich viel getan in der Kinderliteratur, Herr Starnke, da gehen Sie wahrscheinlich mit.
Ja, total. Also die Kinderliteratur, das muss man vielleicht gleich zum Einstieg mal sagen, ist so vital wie eigentlich nie zuvor. Ein riesiges Segment von jährlich über 9000 Neuerscheinungen weltweit. Viele Übersetzungen, Riesenformenspektrum, starke Figuren und Themen. Also die Kinderliteratur ist ein ganz wichtiges Marktsegment des Buchhandels.
Das darf man nicht vergessen. Die Kinderliteratur boomt. Also Kinderliteratur wird gelesen, während der Buchhandel sonst an anderen Stellen zu kämpfen hat. Zum Einstieg in die Sendung haben wir unsere Kollegin Corinne Orlowski gebeten, uns mal einen kleinen Überblick zu verschaffen darüber, wie sich Kinderliteratur so verändert hat. Und kleiner Spoiler schon mal, Kinderliteratur hat sich stark verändert und ist heute aber spannender als je zuvor. Hier kommt ihr Beitrag.
Wer möchte eine Geschichte hören?
In der Kita wird jeden Tag vorgelesen. Die Kinder sammeln sich um ein Buch oder wie hier vor dem Kamishibai, japanisch für Papiertheater. Ein bühnenähnlicher Holzrahmen mit Flügeltüren, in dem großformatige Bildkarten stecken.
So, kommt mal.
Kinderbücher erzählen seit jeher, wie Erwachsene auf Kinder blicken und was sie ihnen fürs Leben mitgeben wollen. Viele Kinderbuchhelden sind bis heute unsterblich. Max und Moritz, der Räuber Hotzenplotz, Pippi Langstrumpf, die Tigerente, das Sams. Mia kennt sie alle. Sie ist 8 Jahre alt und liest so viel, dass sie sogar ihren eigenen Podcast hat. Mias Leseecke. Dafür ist sie gerade mit dem Deutschen Lesepreis ausgezeichnet worden.
Also im Moment taucht sehr oft Mut, Freundschaft und Umzug auch sehr oft auf, aber auch Magie.
Das war nicht immer so. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts sollen Kinderbücher vor allem eins, belehren. Bis 1845, da erfindet der Arzt Heinrich Hoffmann den Struwwelpeter. Grotesk grausame Geschichten in Reimform, die drastische Konsequenzen für unartige Kinder zeigen.
Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Und vor allem Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr. Fort geht nun die Mutter und wupp, den Daumen in den Mund. Bautz, da geht die Türe auf, und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in die Stub zu dem Daumenlutscherbub. Weh, jetzt geht es klipp und klapp, mit der Scher die Daumen ab, mit der großen scharfen Scher, hei, da schreit der Konrad sehr.
Der Struwwelpeter, ein Horror-Kinderbuch. Seit über 180 Jahren ist er nicht totzukriegen. Fortan dürfen Kinderbücher aber auch unterhalten. Sie vermitteln dabei aber bürgerliche Werte und starre Rollenbilder. Sabine Bohlmann ist eine der bekanntesten deutschen Kinderbuchautorinnen. Ihr Lieblingsbuch ist aus dieser Zeit, Der geheime Garten.
Es ist ja wirklich alt. 1911, es ist ja schon eine Weile her.
Die Geschichte, in der ein Garten einem Waisenmädchen und ihren Freunden neue Hoffnung und Heilung schenkt, ist immer noch aktuell. Denn wie damals sorgen sich heute wieder AutorInnen über den Verlust der Einheit von Mensch und Natur.
Ach, das ist so eine Geschichte, die mich so berührt. Und habe dann schon gemerkt, dass ich ähnlich schreibe.
Nur weniger düster, sagt Bohlmann. Seit über 20 Jahren erfindet sie für den Stuttgarter Thienemann Verlag Geschichten wie Frau Honig, der kleine Siebenschläfer oder ein Mädchen namens Willow. Nach dem Zweiten Weltkrieg verändert sich das Bild vom Kind radikal. Fantasie, Freiheit und kindliche Eigenständigkeit rücken in den Mittelpunkt. Rote Zöpfe, unbändige Kräfte, keine Eltern weit und breit? So ein freches Mädchen wie Pippi hatte die Welt noch nicht gesehen. Doch viele Klassiker stehen heute in der Kritik. Begriffe und Darstellungen gelten inzwischen als diskriminierend. Verlage reagieren. Pippis Vater ist heute ein Südseekönig. Winnetou-Kinderbücher wurden aus dem Programm genommen, Illustrationen von Jim Knopf verändert. Mit dieser Debatte beschäftigt sich auch Moritz Klein vom Peter Hammer Verlag.
Doch bis vor einem Jahr oder zwei Jahren hätte ich sofort gesagt, ja, auf jeden Fall alles umschreiben. Man muss das einfach wahnsinnig genau von Fall zu Fall prüfen. Bei Pippi Langstrumpf würde ich sagen, klar, auf jeden Fall umschreiben.
Mia und ihr Papa Marc sehen das ganz anders.
Also nein, weil das ist ja dann nicht mehr das Original und das fände ich schon sehr schade. Weil dann lernen Kinder halt auch nicht so das Originale kennen und wie der Autor es richtig geschrieben hat.
Ich finde es wichtig, dass Sprache angepasst wird. Sprache ist ein ständiger Wandel. Ich glaube aber, es sollte einfach Hinweise in diesen Büchern geben, wenn die neu aufgelegt werden.
Dass Verlage und AutorInnen heute viel vorsichtiger geworden sind, merkt auch Sabine Bohlmann.
Und jetzt ist es mittlerweile schon so, wenn ich dann meine Geschichte meiner Lektorin gebe, dass der Verlag ist auch schon so ganz so einer Hab-Acht-Stellung und sagt im Vorfeld schon, vielleicht sollten wir das schon rauslassen und das, weil vielleicht kriegen wir dann wieder einen Brief.
Davon will sie sich aber nicht beirren lassen. Sie schreibt weiterhin das, was ihr gerade zufliegt.
Wo ist Hasenkind? Da.
Hasenkind.
Hasenkind. Flieh.
Kinderbücher sollen heute vor allem unterhalten, Empathie fördern und kindgerecht über Gefühle und Lebensthemen sprechen. Dabei bilden sie immer öfter das ab, was Erwachsene beschäftigt. Rassismus, mentale Gesundheit und auch die Vorliebe für Spannung. Eines der erfolgreichsten Kinderbücher der vergangenen Jahre ist Das kleine böse Buch, ein interaktives Gruselbuch.
Hallo, schnell, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir helfen, böse zu werden? Ich meine so richtig. Um genau zu sein, müsstest du jetzt nämlich für mich lügen. Blättere auf Seite 12.
Ja, die Erwachsenen sind oft das Hindernis, was ausgeräumt oder geschickt mit List umgangen werden muss. Um jetzt ein bekanntes Beispiel zu nehmen aus unserer Verlagsgeschichte, unser bekanntestes Buch, das Buch vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Das war ein Buch, was auf große Vorbehalte seitens der Elternschaft gestoßen ist und auch immer noch stößt. Aber schlussendlich hat sich das Interesse der Kinder durchgesetzt.
Und da liegen im Moment eindeutig im Trend Schule und Magie, Dinos und Drachen. Als moderner Kinderbuchklassiker geht mittlerweile Marc-Uwe Klings Das Neinhorn. Es behandelt humorvoll kindliche Trotzphasen.
Seine Mähne war bauschig, sein Fell super flauschig, sein Kopf, sein Schwanz, sein Horn, seine Füß. Alles an ihm war schnickeldi-schnuckelig süß. Trotzdem hatte es oft das Gefühl, am falschen Ort zu sein. Drum sagte es meist nichts und wenn doch, dann sagte es Nein.
Eine Moral sollen sich die kleinen LeserInnen selbst ausdenken. Doch egal ob mit oder ohne Botschaft, Hauptsache es gibt ein Happy End, findet Sabine Bohlmann.
Damit sie einfach Hoffnung schöpfen und es muss für mich humorvoll sein. Im Moment ist es mir wichtiger, dass Kinder lustige Sachen lesen, weil ich glaube, ich schon mitkriegen, dass gerade die Welt ziemlich schräg und auch ein bisschen schlimm ist.
Furzi Pups, der Knatterdrachen, hatte selten was zu lachen. Nein, im Gegenteil, er hatte es meist ziemlich schwer. Jeder in der Drachenherde, alle Drachen dieser Erde, spucken Feuer bei Gefahr. Nur Furzi Pups nicht, leider wahr. Er drückt, er prustet, er läuft rot an, damit er Feuer spucken kann. Dann qualmt's ein bisschen, doch nur kurz und plötzlich kommt ein dicker.
Pupsen, Pippi, Popeln, heute gibt es so gut wie keine Tabuthemen mehr. Kinderbücher sind aber auch die erste Begegnung mit Kunst. Spielerisch erweitern sie den Wortschatz. Deswegen verlegt Moritz Klein im Peter Hammer Verlag besonders gern Kinderlyrik.
Wenn man aber das mal ausprobiert und mit dem Kind Lyrik liest, dann zeigt das ganz ungeheure und wunderbare und tolle Effekte.
Dies ist Theodor Tatze. Er backt Pizza für die Katze. Ob ich ritze oder ratze, kritze, schwitze oder schwatze, immer denke ich Pizzakatze.
Doch die aktuelle Entwicklung zeigt, Kinderbücher werden zunehmend politischer. Verlage setzen verstärkt auf Vielfalt, Toleranz und Umweltschutz.
Also dieser ganze Diversitätsdiskurs, der kommt jetzt stark ins Kinderbuch und das ist eine positive Entwicklung. Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, dass Bilderbücher, Kinderbücher wieder didaktischer werden und auch eben dann vielleicht auch dieses Uneindeutige, das Zwiespältige, das ins Hintertreffen gerät wieder.
Mia weiß, wie die Botschaften heute lauten.
Sei du selbst, sei mutig und verbieg dich nicht.
Kinderbücher verraten heute also weniger, wie erwachsene Kinder sehen, sondern eher, wie sie selbst gerne wären.
Corinne Orlowski über Kinderliteratur im Wandel der Zeit.
my past. Smoky bars and cheap guitars, but nothing built to last. Nothing ever stays. Nothing comes to mind. No one can erase the days we left behind. See the boys of Dungeon Lane along the Mersey shore. Some of them will feel the pain, but some were meant for more. 'Cause nothing stays the same, and no one needs to cry. No one is to blame for the days we left behind. The days we left behind.
Paul McCartney mit Days We Left Behind, einem sehr nostalgischen Song, in dem er über seine Kindheit in Liverpool reflektiert. Sie hören das Lesenswert-Magazin heute mit einer Spezialausgabe über moderne Kinderliteratur. Wir wollen hier wissen, was macht ein gutes Kinderbuch eigentlich gut? Was muss es haben, damit es begeistert, damit es lange im Kopf bleibt?
Und darüber sprechen wir jetzt mit Jan Starnke, Literaturwissenschaftler, Professor für Didaktik der deutschen Literatur an der TU Braunschweig, um genau zu sein. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Kinder- und Jugendliteratur, Jan Starnke. Sie bekommen sicher auch eine ganze Menge Kinderbücher. Wie ist das? Gibt es bei Ihnen diesen einen Moment, wo Sie merken, das hier, das ich gerade aufgeschlagen habe, das könnte was ganz Tolles sein?
Ja, das erlebe ich immer wieder, unter anderem in der Jurytätigkeit für den Deutschen Jugendliteraturpreis, den Sie ja schon angesprochen haben. Da bekommen wir in allen Sparten in jedem Jahr so um die 700 Bücher eingereicht. Also da kann man wirklich einen Überblick gewinnen. Und ja, da gibt's natürlich viele Momente, in denen man blättert und liest und denkt, aha, das kenne ich schon so ähnlich oder das ist ja gut gewollt, aber zündet nicht. Und dann gibt's manchmal diese Momente, da schlägt man ein Buch auf und liest die erste Seite und denkt, wow, also was ist das für eine Sprache, was ist das für ein Thema, was ist das für eine Perspektive, die sich da entfaltet, und das kommt nicht ganz so oft vor, aber doch in jedem Durchgang immer wieder. Deswegen haben wir auch so tolle Nominierungslisten für den Deutschen Jugendliteraturpreis, die man im Internet auch nachsehen kann. Und vielleicht, wenn Sie ein Beispiel hören wollen, wenn mir das letzte Mal so ging, da hatte ich den fantastischen Kinderroman von Karin Köhler, Himmelwärts am Wickel. Das ist ein ganz toll gestaltetes Buch. Sie hat es zusammen gestaltet mit Bea Davis, die die Illustration gemacht hat. Und in diesem Buch geht es um ganz große Vermissung. Das ist der erste Begriff, den Karin Köhler da einbringt. Und es geht darum, dass ihre Figur Toni, 10-jähriges Mädchen, ihre Mutter an Krebs verloren hat. Und da denkt man ja dann schon, oh je, so ein Krankheitsbuch, von denen gibt es natürlich viele. Und jetzt webt diese Karin Köhler dieses Thema aber ein in eine Sprache, in ein Setting, das wirklich atemberaubend, schön, poetisch, humorvoll ist, das uns in die Tiefen des Weltalls führt. Sie baut nämlich zusammen mit ihrer Freundin Yam Yam bei einer Übernachtungsnacht im Garten ein Funkgerät und möchte mit der Mutter im Himmel Kontakt aufnehmen. Und das wahnsinnig Verrückte an dieser Geschichte ist, als dieses Funkgerät dann eingeschaltet wird, antwortet tatsächlich jemand. Und ich möchte jetzt nicht verraten, wer das ist, denn dieses Buch, das muss man einfach lesen.
Das haben Sie auf jeden Fall hervorragend schon mal angepriesen. Ich habe schon ein bisschen Gänsehaut bekommen, Herr Starnke. Was sind denn so die Kriterien für Sie? Welche Kriterien muss ein Kinderbuch oder auch ein Jugendbuch erfüllen? Ich vermute mal, die sind ähnlich, damit Sie sagen, also das ist top.
Also das Wichtigste bei geschriebenen Texten, bei gedruckter Literatur ist natürlich die Sprache. Da schauen wir als erstes drauf. Mhm. Ist es also eine Sprache, die etwas kann? Ne? Also, und Sprache kann ganz viel. Sprache kann unterhalten, Sprache kann aufstören, Sprache kann fesseln, manchmal aber auch irritieren. Und wenn ein Text sein Thema in eine Sprache bringt, die uns irgendwie aufmerksam macht auf ein Thema, die vielleicht Unterschiede markiert, dass wir hier etwas sehen, was wir vorher noch nicht gesehen haben, wenn die Sprache uns zum Nachdenken animiert, wenn sie uns zum Lachen bringt, dann ist das schon mal ein Text, wo wir genauer hinschauen. Dann interessieren uns natürlich die Themen, die da aufgegriffen werden. Und wir haben in diesem schönen Einspieler ja schon vieles gehört. Themen, die die jungen Menschen und Kinder beschäftigen. Und das reicht von den ganz existenziellen Themen wie Liebe, Erwachsenwerden, Verlust, Trauer, aber natürlich auch bis hin zu politischen Themen, der Klimawandel und Ähnlichem. All das spielt für Kinder und Jugendliche eine wichtige Rolle. Und wenn sich das in dem Text in einer Art und Weise spiegelt, von der wir glauben, das kann Kinder und Jugendliche interessieren, dann schauen wir da genauer hin. Auch Gestaltungsfragen, das muss man auch wissen. Die Kinder- und Jugendliteratur ist heute sehr eng verbandelt mit der grafischen Gestaltung. Also viele Texte, die wir heute eigentlich so im Bereich der erzählenden Literatur verorten, sind auch reich illustriert. Da ist viel Kunstvolles auf dem Markt. Und wenn Bild und Text da gut miteinander harmonieren und vielleicht nochmal so eine neue Erkenntnisebene aufmachen, dann interessiert uns das auch sehr.
Jetzt haben Sie gerade in Bezug auf Ihre Tätigkeit als Juror von den 700 Titeln erzählt, aus denen Sie dann immer die Perlen fischen. Es gibt aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch ziemlich viele Enttäuschungen. Wir haben uns gefragt, auch in Vorbereitung auf die Sendung, wenn man die Perspektive mal der Schreibenden einnimmt, erleben Sie es denn, dass vielleicht die größte Gefahr beim Schreiben ist, dass erwachsene Autorinnen, Autoren Kinder vielleicht unterschätzen?
Ja, ich glaube schon. Also unterschätzen oder vielleicht zumindest falsch einschätzen. Denn das ist natürlich auch eine große Herausforderung für uns. Ich würde fast sagen, das ist eine Anmaßung.
Stimmt, weil Sie als Erwachsene natürlich versuchen, da zu wissen, was Kinder und Jugendliche gerne lesen, ne?
Ja, genau.
Aber sind Sie das lebensmäßig weit weg davon?
Ja, und deutlich würde ich sagen. Also das ist in beide Richtungen eine Anmaßung, ne? Also für die AutorInnen, das würde ich ein bisschen abschwächen. Ich glaube, also alle Menschen, die für Kinder und Jugendliche schreiben, meinen das immer gut. Aber auch wir LeserInnen, gerade die Professionellen, die auswählen, entscheiden, was ist für Kinder und Jugendliche geeignet, maßen sich natürlich an, zu wissen, was Kinder und Jugendliche interessiert. Das ist wirklich ein Annäherungsprozess, der da stattfindet. Ne? Also man muss den Kindern sozusagen auf ihr Leben schauen, dicht dran sein, eigene Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen gemacht haben. Ich meine, gut, wir waren auch alle mal Kinder und Jugendliche, aber das ist, wie wir ja schon festgestellt haben, eine ganze Weile her und die Welt ändert sich. Ja, und insofern sind gerade gute Kinder- und Jugendbücher, glaube ich, die, die sich nicht anmaßen zu wissen, was Kinder eigentlich brauchen, sondern die versuchen, eine sanfte Annäherung zu vollziehen, ne? Und einfach auch Dinge offen lassen, Stellen, in denen die Kinder und Jugendliche selbst einsteigen können, um ihre Welt im Dialog mit dem Text entstehen zu lassen.
Ja, und bei aller Theorie ist natürlich auch so, Kinderkultur lebt natürlich auch von Liedern.
Von völlig albernen Reimen, von Ohrwürmern, von Sachen, die man Jahrzehnte später noch mitsingen kann.
Bei mir war das als Kind zum Beispiel Gerhard Schöne. Ich komme nämlich wie Sie, Herr Standke, auch aus den neuen Bundesländern. Herr Gerhard Schöne ist ein Sänger der ehemaligen DDR. Ja, und bei mir war das als Kind zum Beispiel Gerhard Schöne.
Da müsstest du mich jetzt einweihen, und zwar?
Raxli Faxli.
Es war ein Junge, der hieß Axel, der fand es meistens ganz gemein, wenn sich Erwachsene unterhielten und sagten, du bist noch zu klein. Dann wählten sie ganz schwere Worte und haben über ihn gelacht. Doch eines Tages hat sich Axel auch was Verzwicktes ausgedacht.
Axli Faxli, Pulli Paxli, Runte Munte Mo, Talatola, Malamula, Ukalukalo.
Erstaunt sprach Onkel Hans zum Vater, der Axel ist ein kluges Kind. Was heute die Kinder alles lernen, da sieht man mal, wie weit die sind. Kannst du das nochmal wiederholen, hat Vater ehrfurchtsvoll gefragt. Nun schauten alle auf den Axel und Axel hat nochmal gesagt.
Raxli Faxli, Pulli Paxli, Runte Munte Mo, Talatula, Malamula, Ukalukalo.
Am nächsten Morgen in der Schule, es war im Fach Biologie, der Lehrer sprach von kleinen Tieren, Pantoffeltierchen heißen die. Da dachte Axel an den Vater, denn der hat auch Pantoffeln an. Und plötzlich sollte er wiederholen, da zeigte Axel, was er kann.
Raxli Faxli, Pulli Paxli, Runte Munte Mo, Talatula, Malamula, Ukalukalo.
Vera wollt sich nicht blamieren, dass er kein Raxli-Faxli kennt. Er wusste nichts von Puxli-Paxli, geschweige denn von Rontement. Drum sagte er, ganz ausgezeichnet und wissenschaftlich ausgereift: Sag es noch einmal, lieber Axel, damit es jedes Kind begreift.
Axli, Faxli, Poli, Paxli, Rontum, Rontumo, Talatula, Malamula, Hukalukalu.
Nach 20 Jahren sahen die Leute im Fernsehen einen klugen Mann. Der hieß Professor Dr. Axel, den riefen viele Leute an. Der wusste immer eine Antwort, was ihn die Leute auch gefragt. Er schob die Brille auf die Nase und hat bedeutungsvoll gesagt: Raxli, Faxli, Puli, Paxli, Ronte, Montemo, Tala, Tula, Mala, Mula, Huka, Lukalo.
Raxli Faxli, ein Lied des Liedermachers Gerhard Schöne. Seit Jahrzehnten macht er Musik und hat ein riesiges Repertoire an Kinderliedern aus der ganzen Welt.
Und alles handgemacht, von Menschen gemacht, mit Stimme, mit Ton, mit Haltung. Made by Humans ist vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis, wenn es jetzt um unser nächstes Thema geht.
Genau, es geht um das nervige Thema künstliche Intelligenz. Das wird in der Kinderbuchwelt natürlich auch diskutiert. Amazon ist voll von KI-generierten Kinderbüchern und da gibt es einige Konflikte. Die Mainzer Buchhandlung Nimmerland macht gegen KI-Kinderbücher mobil, nachdem Buchhändlerin Susanne Lux, wie sie uns jetzt im Beitrag gleich erzählen wird, gesehen hat, was die KI da eigentlich so für Bücher ausspuckt.
Wir haben uns bemüht, mal zu schauen, was läuft bei Amazon ganz besonders gut. Und das sind häufig Bestseller, die nicht von Menschen geschrieben oder illustriert worden sind, sondern von KI. Und wir haben diese Sachen bestellt und haben uns die angeschaut, festgestellt, wie unglaublich schlecht die sind und haben denen gegenübergestellt, was wir empfehlen würden.
Neben Kinderbüchern der renommierten Verlage Belz und Gelberg, Oettinger oder Diogenes liegen Titel, die vor allem durch ihre überladenen und kitschigen Cover auffallen. Die meisten Illustrationen wirken wie geklont und zeigen Figuren, die aus Animationsfilmen der Pixar-Studios stammen könnten. Liebevolle Dinosaurierbotschaften, Josie, das Vampirmädchen oder Alles wird gut. So heißen die Bücher, hinter denen offensichtlich kein menschliches Gehirn steckt. Oftmals locken sie mit vermeintlich ermutigenden Inhalten. Für knapp 15 Euro gibt es zum Beispiel den Softcover-Band »Weil du ein wunderbares Mädchen bist«.
Das finden viele unheimlich niedlich. Und natürlich ist es genau das, was man gerne für seine Tochter möchte, dass sie stark ist und selbstbewusst ist und sich durchsetzen kann. Aber das sind nur leere Formeln.
Diesem Buch fehle alles, was gute Kinderliteratur ausmacht, sagt Susanne Lux. Eine originelle Story, die sich nach und nach entwickelt, Identifikationsfiguren mit psychologischer Tiefe und liebevoll gestaltete Grafiken.
Da sieht man sehr schnell, dass die eben nicht von einem Illustrator oder einer Illustratorin stammen, weil es ganz unterschiedliche Stile sind, die einfach von der KI zusammengewürfelt wurde.
Die KI-generierten Kinderbücher seien vergleichsweise teuer. Für das gleiche Geld bekomme man auch echte Verlagsbücher, die einen längeren Produktionsprozess durchlaufen und in denen kreative Arbeit von Illustratoren, Autorinnen und Lektoren steckt. Die KI-Bücher wirken glatt und sehr konventionell und gerade das scheint auf manche Menschen attraktiv zu wirken.
Wir haben extra draufgeklebt, Vorsicht, dieses Buch ist KI generiert und deshalb bei uns unverkäuflich. Es entspricht nicht unseren Qualitätskriterien. Das Problem daran ist nämlich, dass die häufig so nett aussehen, dass die Leute damit auch bei uns an die Kasse kommen und wir dann sagen müssen, nee, das wollen wir eigentlich nicht verkaufen. Das ist ganz scheußlich, haben Sie mal reingeguckt.
Bislang hätten sich alle Kundinnen und Kunden für die Aufklärung bedankt, sagt Susanne Lux. Viele hören in ihrem Laden zum ersten Mal von der KI-Problematik bei den Kinderbüchern, so auch diese beiden.
Was mir jetzt direkt auffällt, ist, dass auch die Cover einfach so sehr überzogen sind. Also mich spricht das jetzt nicht an, sondern schreckt es eher ab.
Je nachdem, wer das halt macht, kann auch was durchaus Kreatives rauskommen. Aber
Ich glaube nicht, dass das die Kreativität von Autorinnen und Autoren ersetzen wird.
Das KI-Thema treibt die Kreativen in der Kinder- und Jugendbuchbranche schon seit längerem um. Und auch Susanne Lux brennt das Thema auf den Nägeln.
Da droht eine große Stumpfheit, gerade was Kinder und Jugendliche betrifft, die eben anfangen zu lesen, die auch anfangen, einen Blick zu bekommen für Bilder, für Kunst, für Bildsprache, werden das große Scheuklappen werden, weil sie links und rechts von dem, was diese Mainstream-Illustrationen bedeuten, nichts mehr kennen. Und auch Mainstream-Geschichten, die immer gleich ablaufen. Das ist ja eigentlich eine fürchterliche Vorstellung.
Susanne Lux war das, eine Mainzer Buchhändlerin, in dem Beitrag von Hannegret Kuhlmann. Was meinen Sie, Jan Standke, finden Sie die KI-Bücher genauso fürchterlich wie die Buchhändlerin im Beitrag gerade?
Ich kann sehr gut nachvollziehen, welche Kritik an diesen KI-Produkten geübt wird. Ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung für den Literaturbetrieb, vor allen Dingen auch für die Kinder- und Jugendliteratur, die uns da bevorsteht. KI ist in der Welt, ne? Also die Katze ist aus dem Sack. Ich glaube, können Sie da auch nicht wieder hin zurückdrücken. Also insofern ist, glaube ich, jetzt gerade wichtig, dass wir für AutorInnen, IllustratorInnen und andere KünstlerInnen, also geht ja nicht nur um die Literatur, auch im Synchronbereich beispielsweise regt sich da ja sehr viel Widerstand, weil die KI einfach sehr effizient und vergleichsweise billig ist. Ne? Also da muss man jetzt wirklich die Stimme erheben, um die KünstlerInnen auch zu unterstützen. Vom Arbeitskreis für Jugendliteratur tun wir das auch. Wir sind sehr intensiv im Gespräch mit den AutorInnen. Nun muss man natürlich sagen, das, was man den KI-Texten da häufig vorwirft, das finden sie natürlich auch in nicht KI-generierten Texten. Ne? Also
Seelenlosigkeit.
Ja, eindimensionale Texte, Figuren und lieblose, gleichförmige Covergestaltungen. Ne? Also ich glaube, das ist nichts, was jetzt ausschließlich auf KI zurückzuführen ist. Aber es geht natürlich die Individualität der Texte verloren und ja, sowas wie der subjektive Kern dessen, der da schreibt. Ne? Also gute Texte, vielleicht hier nochmal zurück auf Karin Köhler gewendet, die mit Himmelwärts einen Text geschrieben hat, der, das führt sie auch in Lesungen immer wieder aus, ein sehr starkes biografisches Fundament hat. Und ich glaube, dass diese Erfahrungssättigung dieses Textes sehr stark dazu beiträgt, dass er so gut ist. Ne? Weil man dem Text abspürt beim Lesen, dass da etwas Erlebtes, etwas Reales drin steckt. Und ich glaube, das ist durch algorithmische Kombinatorik der KI momentan, und das muss man vielleicht dazu sagen, denn ich meine, das heißt ja nicht umsonst künstliche Intelligenz, die lernt dazu. Aber momentan, glaube ich, ist es noch nicht abzubilden. Und wir sollten das dafür tun, was wir können, um AutorInnen und KünstlerInnen zu schützen.
Was können wir denn noch tun?
Ja, also die Buchhändlerin hat ja schon einen sehr pragmatischen Vorschlag gemacht, also drauf zu kleben, ein Zettelchen KI-generiert nicht kaufen, obwohl ich mir die Situation auch etwas schwierig vorstelle, wenn dann eine Kundin an die Kasse kommt und dann sagt man, kaufen Sie dieses Buch, das wir hier in der Buchhandlung haben, nicht. Ne, das finde ich schwierig, aber ich kann das verstehen. Ja, ich glaube, wir brauchen einfach LeserInnen, die eine solche lese- und literarische Kompetenz haben, dass sie literarische Qualität erkennen und wertschätzen können. Ich glaube, von der technologischen Seite her können wir das nicht steuern, aber wir können natürlich mit Menschen sprechen, sie im Literaturunterricht mit guten Texten vertraut machen. Wir können selbst gute Texte auswählen, diejenigen, die dafür zuständig sind. Also da gibt's schon Stellschrauben, an denen man drehen kann. Aber, und das würde ich schon so sagen, das ist jetzt eine entscheidende Phase, in der die Textauswahl und der kritische Blick für das, was da auf den Markt kommt, wichtiger ist als je zuvor.
Das nehmen wir jetzt mal als Aufforderung und als Schlusswort zum KI-Thema von Ihnen zugleich, Jan Standke. An dieser Stelle machen wir auch mit Ihnen einen kleinen Cut, aber vielen Dank für den Moment. Wir hören Sie später nochmal hier im Lesenswert-Magazin in SWR Kultur, in unserer Spezialsendung zur Kinderliteratur. Jetzt schnaufen wir einmal durch, denken über die KI-Katze nach und hören Lucas Graham, 7 Years Old.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It
It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still sorry. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Ah, jetzt ist aber wirklich zu Ende. Lucas Graham, 7 years old, hier in SWR Kultur im lesenswerten Magazin. Wir denken uns heute ganz viel zurück in die Zeit, als wir 7 Jahre alt waren. Es geht um Kinderliteratur, Kinderbücher. Die Diskussion um KI in Kinderbüchern, die war gerade unser Thema und die zeigt vor allem, Kinderliteratur, Theresa, ist nicht egal, sondern viel mehr als nur platte Unterhaltung.
Ja, definitiv. Kinderbücher haben sehr wichtige Funktionen. Du bist auch Papa, Lukas. Du weißt das. Kinder sind kleine Seismographen und die merken erstaunlich viel von den Krisen der Welt. Oder sie erleben ja auch selbst vielleicht Krisen. Es gibt Kinder, die eine Fluchterfahrung vielleicht haben, die Kriege erlebt haben. Und ich würde fast sagen, ab einem gewissen Alter haben auch fast alle Kinder schon mal von sowas wie dem Klimawandel gehört.
Viele Bücher greifen diese schwierigen Themen auf, Theresa, also Umweltzerstörung, Kriege, Klimaerhitzung. Und für mich als Vater, für viele anderen Eltern vielleicht auch, ist es dann immer wieder die Frage, wie viel soll man den eigenen Kindern da zumuten, wie viel auch mit ihnen lesen zu diesen Themen oder ab wann fängt man nur noch an, ihnen die Kindheit zu vermiesen und auch irgendwie noch eine schöne, sorgenfreie Zeit. Ich habe über diese Fragen mit einer gesprochen, die sich sehr gut damit auskennt, mit Elisabeth Raffauf. Sie arbeitet als Psychologin in Köln und sie schreibt Sachbücher für Kinder und für Erwachsene. Zuletzt hat sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Angst, Aufwachsen in unsicheren Zeiten und wie wir unseren Kindern helfen, mutig in die Welt zu gehen. Dafür hat sie mit Grundschulkindern und Jugendlichen gesprochen und ich habe sie in unserem Gespräch als erstes gefragt, was haben die Kinder Ihnen denn erzählt? Was sind Ihre größten Ängste?
Ja, die haben genau die Ängste, die wir im Grunde auch haben. Also man hat das Gefühl, Erwachsenenängste sind im Kinderzimmer angekommen. Also Angst vor Krieg, Angst vor der Klimakatastrophe, Angst vor Vertreibung auch. Also Kinder fragen auch, muss mein Freund jetzt gehen aus Deutschland? Aber es gibt auch die Angst vor zu vielen Fremden oder die Angst, das Leben nicht zu schaffen. Das ist natürlich eine ganz große Angst. Oder was heißt natürlich? Aber das ist eine große Angst auch von manchen. Und Angst auch, dass zum Beispiel die Eltern nicht mehr genug Geld haben oder dass man selber nicht genug Geld verdient.
Ja, wir haben ja als Erwachsene immer so die Tendenz, unsere Zeit als besonders krisenbehaftete oder besonders spezielle herauszukehren. Haben Sie das auch beobachtet? Sind das andere spezielle Ängste, die Kinder und Jugendliche heute haben, im Vergleich vielleicht auch zu der Zeit, als Sie klein waren, ein Kind waren?
Ja, ich sag mal so, die Ängste oder die großen Katastrophen, die kommen ja deshalb auch im Kinderzimmer an, weil es eben auch so viele Geräte gibt, die sie da reinspülen, ja. Und das haben wir natürlich früher so nicht mitbekommen. Die persönlichen Ängste wie Angst vor Einsamkeit, Angst nicht dazuzugehören, Angst gemobbt zu werden oder auch Schuldruck, sowas gab's früher natürlich auch schon, aber ganz viele Studien sagen, das hat zugenommen.
Jetzt sind die Kriege in der Ukraine, in Gaza, im Sudan, in Iran, es gibt natürlich noch viele weitere, furchtbar grausam. Da ist es vielleicht verständlich, dass Eltern ihre Kinder in gewisser Weise davor schützen wollen und sich auch vielleicht denken, ich will meinem Kind die Kindheit nicht vermiesen.
Das kann ich total verstehen. Und das ist ja auch ein absolut gutes Anliegen, die Kinder schützen zu wollen. Das Problem ist natürlich, man kann es nicht verhindern, dass Kinder davon was mitkriegen. Und wenn sie was mitkriegen, dann brauchen sie jemanden, mit dem sie darüber sprechen können. Sie kriegen ja auch auf den Screens im Bus oder sie hören im Kindergarten, was andere Kinder erzählen oder auch was die Erzieherinnen erzählen. Sie hören was in der Schule. Also man kann sie nicht fernhalten. Und sie kriegen natürlich auch mit, wie wir Erwachsenen, auch Eltern, unsicher sind, unruhig sind und irgendwie selber Angst haben. Sie hören auch neue Worte wie eben Krieg, Bomben, Drohnen und da machen sie sich ja irgendwie auch Gedanken zu und deshalb ist es wichtig, dass wir sie da begleiten.
Sie machen sich Gedanken zu, sagen Sie, Sie stellen auch ganz spezielle Fragen, auch sehr intelligente Fragen. Das kann man nachlesen in Ihrem Buch, das schon 2023 erschienen ist, vor dem Hintergrund natürlich des Krieges in der Ukraine. Wann ist endlich Frieden, heißt das Buch. Da gehen Sie ganz ausführlich auf einzelne Fragen von Kindern zum Thema Krieg, Zerstörung, Flucht ein. Was für Fragen sind da bei Ihnen auch heute noch besonders hängen geblieben?
Ja, zum Beispiel die Frage, kommt der Krieg auch zu uns? Und auch die Frage, warum machen Menschen das? Das ist eine Frage, die Kinder ganz oft haben, die es einfach nicht verstehen können. Warum erschießen sich Menschen gegenseitig? Das sind Fragen, ja. Aber natürlich auch Fragen zum Beispiel, was ist auf dem Schulhof los? Ich habe doch eine Freundin, die kommt aus der Ukraine und einen Freund, der kommt aus Russland und jetzt streiten die sich plötzlich und ich mag doch beide gerne. Wie soll ich mich jetzt verhalten?
Wie haben Sie sich entschieden, als Autorin, aber eben auch als Psychologin, Elisabeth Raffauf, darauf zu antworten?
Ja, also erstmal geht's ja darum, die Kinder da abzuholen, wo sie sind. Also erstmal zu hören, was beschäftigt die Kinder, das finde ich das Allerwichtigste. Und dann zu gucken, was brauchen die? Also die brauchen natürlich nicht noch größere Aufregung, nicht noch schlimmere Bilder in ihren Köpfen, als sie sowieso schon haben. Das heißt, es ist natürlich gut, wenn wir irgendwie möglichst sachlich auch darauf antworten und gleichzeitig an ihrem Gefühl andocken. Also Kinder fragen ja auch, was kann ich denn machen, wenn ich Angst habe? Und das ist ja eine wichtige Frage. Und da brauchen sie ganz konkrete Antworten drauf, wie zum Beispiel, was kannst du für dich tun? Du kannst erstmal mit jemandem sprechen, dem du vertraust. Weil wenn man die Angst auf mehrere Schultern legt, dann wird die schon ein bisschen kleiner.
Jetzt muss es nicht immer, wie in Ihrem Fall, ein Sachbuch sein. Was meinen Sie, was können Geschichten oder auch Kinderbücher, Kinderliteratur manchmal besser leisten, anders leisten als Gespräche mit Kindern und Erwachsenen?
Ja, sie können Kindern erstmal das Gefühl geben, das, was du fühlst und vielleicht für das du noch keine Worte hattest, das dafür gibt es Worte und das darf man fühlen und das ist in Ordnung. Also man kann die Kinder erstmal auch in ihrem Gefühl abholen und auch sie bestätigen, dass ihr Gefühl eine Berechtigung hat. Wir nehmen das Gefühl nicht weg, also wir sagen nicht, das ist doch nicht so schlimm oder das stimmt doch gar nicht, weil dann haben ja die Kinder das Gefühl, mit mir stimmt was nicht. Wenn ich das Gefühl habe und da sagt mir jemand, nein, das stimmt nicht, dann stimmt da vielleicht was mit meinem Gefühl nicht und dann bin ich ja noch unsicherer. Also es geht auch nur um eine Bestätigung und Berechtigung. Ja, so fühlt man, wenn man solche schlimmen Dinge hört oder sieht. Dann hat man Angst und dann macht man sich Sorgen. Und das ist erstmal das angemessene Gefühl an der Stelle.
Dann ist das Buch, wenn ich Sie an der Stelle richtig verstehe, so eine Art Partner, mit dem man im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie ins Gespräch kommen kann tatsächlich?
Absolut. Ja, in meinem Buch, was Sie angesprochen haben, habe ich auch Kinder interviewt, die selber geflüchtet sind vor Krieg und die erzählen, wie ihnen das passiert ist und wovor sie Angst haben und was sie sich wünschen. Und das kommt direkt bei den Kindern, die das lesen, an, weil die hören dann und lesen dann, da ist jemand, der ist eigentlich so alt wie ich, das ist auch ein Kind. Und wenn der was sagt, da höre ich eigentlich noch viel mehr zu, als wenn Erwachsene mir was erklären.
Eine letzte Frage, Elisabeth, traf auf. Es ist eine Diskussion, die ich auch aus meinem Freundeskreis oder von anderen Eltern kenne, dieses Thema, ab wann sagt man denn Kindern, was Sache ist, um es jetzt mal so salopp auszudrücken, in der Welt, also dass es nicht alles nur schön und lustig und heiter sein kann, sondern auch schlimme Dinge passieren, wenn Kinder jetzt nicht von selbst aus fragen. Was würden Sie sagen, ab wann ergreife ich als Vater die Initiative und leg mal ein Sachbuch von Elisabeth Raff auf zum Beispiel aufs Bett?
Ja, das kommt natürlich auf das Kind an und es gibt nicht ein Alter, was für alle Kinder gleich gilt, sondern ich finde immer wichtig, erstmal hören und nicht sofort denken, man muss senden, ja, sondern erstmal hören, wo stehst du denn? Hast du was darüber gehört? Möchtest du was darüber wissen? Und vielleicht winkt mein Kind ab und sagt, nee, interessiert mich nicht oder ich will lieber spielen und dann muss ich ihm da auch kein Gespräch aufzwingen. Also es bleibt mir nicht erspart, dass ich sozusagen auch ein Fingerspitzengefühl habe für mein Kind und erstmal frage, was beschäftigt dich und nicht denke, ich muss sofort erzählen und erklären.
Literatur kann ein Partner sein. Bücher können das Gespräch mit den eigenen Kindern erleichtern. Gerade auch, wenn es um die großen und auch schwierigen Themen unserer Zeit geht. Darüber habe ich gesprochen mit der Psychologin und Autorin Elisabeth Raffauf. Danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Ja, und hier auch nochmal die Titel der Bücher von Elisabeth Raffauf, die zuletzt von ihr erschienen sind. Im Patmos Verlag: Angst, Aufwachsen in unsicheren Zeiten und wie wir unseren Kindern helfen, mutig in die Welt zu gehen. Und bei Fischer Sauerländer erschienen ist das Kindersachbuch Wann ist endlich Frieden? Antworten auf Kinderfragen zu Krieg, Gewalt, Flucht und Versöhnung.
Ich denke, ich muss so 12 Jahre alt gewesen sein. Und wieder einmal war es Zeugnistag. Nur diesmal dachte ich, bricht das Schulhaus am Dachgestühl ein, als meines weiß und hässlich vor mir lag. Dabei waren meine Hoffnungen keineswegs hochgeschraubt. Ich war ein fauler Hund und obendrein höchst eigenwillig, doch trotzdem hätte ich nie geglaubt, so ein totaler Versager zu sein. Ein totaler Versager zu sein. So, jetzt ist es passiert, dachte ich mir, jetzt ist alles aus, nicht einmal eine 4 in Religion. Oh Mann, mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus, sondern allenfalls zur fremden Legion. Ich zeigte es meinen Eltern nicht und unterschrieb für sie, schön bunt, sah nicht schlecht aus ohne zu prallen. Ich war vielleicht ne Niete in Deutsch und Biologie, dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Dafür konnte ich schon immer ganz gut malen. Der Zauber kam natürlich schon am nächsten Morgen raus, die Fälschung war wohl doch nicht so geschickt. Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus der Klasse raus, so stand ich da allein stumm und geknickt. Dann ließ er meine Eltern kommen, lehnte sich zurück. Voll Selbstgerechtigkeit genoss er schon. die Maulschellen für den Betrüger, das missratene Stück. Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an und sagte ruhig, was mich anbetrifft. So gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran. Das ist tatsächlich meine Unterschrift. Auch meine Mutter sagte, ja, das sei ihr Namenszug. Gekritzelt zwar, doch müsse man verstehen, dass sie vorher zwei große, schwere Einkaufstaschen trug. Dann sagte sie, komm, Junge, lass uns gehen. Komm, Junge, lass uns gehen. Ich hab noch manches lange Jahr auf Schulbänken verloren und lernte widerspruchslos vor mich hin. Namen, Tabellen, Theorien von hinten und von vorn, dass ich dabei nicht ganz verblödet bin. Nur eine Lektion hat sich in den Jahren herausgesiebt, die eine nur aus dem Haufen Ballast. Wie gut es tut zu wissen, dass dir jemand zur Flucht gibt. Ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ich weiß nicht, ob es rechtens war, dass meine Eltern mich da rausholten. Und wo bleibt die Moral? Die Schlauen diskutieren, die Besserwisser streiten sich. Ich weiß es nicht, es ist mir auch egal. Ich weiß nur eins, ich wünsche allen Kindern auf der Welt und nicht zuletzt natürlich dir, mein Kind, wenn's brenzlig wird, wenn's schief geht, wenn die Welt zusammenfällt. Eltern, die aus diesem Holze sind, Eltern, die aus diesem Holz geschnitten sind.
Zeugnistag von Reinhard May. Ein Lied, das, wie ich finde, auch nach dem tausendsten Mal hören noch bewegt, genauso wie ein gutes Kinderbuch, Lukas.
Um Kinderbücher geht's heute, anderthalb Stunden lang hier in unserem Lesenswertmagazin in SWR Kultur. Und mit einem Blick in die große Welt der Kinderbücher machen wir weiter. Und die sehen ja auf der ganzen Welt, überrascht vielleicht gar nicht so sehr, sehr unterschiedlich aus, Theresa.
Auf jeden Fall. Und das weiß keiner besser als Jochen Weber. Er leitet das Lektorat in der Internationalen Kinder- und Jugendbibliothek München. Da durfte ich als Vorbereitung auf unsere Sendung heute, Lukas, durfte ich da einige Zeit verbringen. Es war wahnsinnig spannend. Ja, und Jochen Weber, der bekommt jeden Tag Kinderbücher aus der ganzen Welt auf den Schreibtisch. Kinderbücher aus Lateinamerika sind so sein Spezialgebiet. Aber ich habe ihn zum Gespräch getroffen und erstmal gefragt, ob man anhand der verschiedenen Kinderbücher auch erkennen kann, wie unterschiedlich jeweils ein Land auf Kinder blickt.
Ja, das kann man schon deutlich erkennen. Und man kann sicherlich sagen, dass die internationale Kinderliteratur sehr unterschiedlich, sehr verschieden ist, sehr vielfältig, weil jedes Land, jede Region natürlich eine eigene Tradition hat, eine eigene Geschichte. Und darin spiegelt sich natürlich auch, wie Kindheit ist in diesen Ländern, diesen Kulturen. Da gibt es schon große Eigenarten, große Unterschiede.
Sagen Sie mal eine Eigenart.
In anderen Ländern spielt zum Beispiel die Familie eine viel größere Rolle als bei uns. In anderen Ländern spielen Traditionen wie Kinderlieder, Kindergedichte, Kinderreime eine große Rolle oder die Mythen und Märchen dieser Länder. Das heißt, es spiegelt sich, dieser große Schatz an Figuren, an Geschichten spiegelt sich wieder. Kinder in Südamerika zum Beispiel, die leben unter ganz anderen Bedingungen. Aber diese Bücher gehen natürlich nicht nur über die Probleme, die es in diesen Ländern geht, aber die spielen natürlich auch eine Rolle, die großen Städte. Die großen sozialen Unterschiede können eine Rolle spielen, aber auch die Landschaft, das Klima, die Entfernungen. Oder in Lateinamerika, wenn ich darauf zurückkomme, spielt das Thema Migration jetzt eine sehr große Rolle.
Und ich finde manchmal, das ist ja auch ganz überraschend, was da so für Kinderbücher kommen aus manchen Ländern, ne?
Naja, eins der besten Beispiele ist der Iran. Also wir haben vom Iran natürlich ein Bild, einmal durch das politische System, durch die Herrschaft der Mullahs, der jetzt durch den Krieg, was sehr negativ ist oder auch eben, was uns traurig stimmt.
Ja, irgendwie auch düster, ne?
Sehr düster, also Es ist wirklich verblüffend, wie reich die persische Kinderliteratur ist. Es gibt unglaublich gute Illustratorinnen und Illustratoren im Iran, die auch international, auch heute, sehr viele Preise gewinnen auf internationalen Buchmessen. Und der andere Punkt ist, dass die Verlage, dass die Autorinnen und Autoren und Illustratoren stehen natürlich unter Druck. Also es ist nicht so, dass die frei arbeiten können. Es ist aber im Iran ganz interessant, dass die offensichtlich, es gibt auch staatliche Zensur dort, dass die Kinderliteratur in gewisser Weise manchmal unter dem Radar so etwas fliegt. Das vielleicht nimmt man sie nicht so ernst. Das sagte meine Kollegin oft, Autorinnen und Autoren dann in Kinderbüchern vielleicht Dinge anders und besser unterbringen oder erzählen können, weil sie so ein bisschen versteckt sind. Also wir haben oft so Bilder von Ländern, wir glauben vieles zu wissen und wissen es doch nicht. Und mit unserer Arbeit und gerade auch diesem Empfehlungskatalog versuchen wir einfach den Blick darauf zu richten, dass ja in diesem Fall natürlich Verlage oder Journalisten oder Buchhändler einfach sagen, wow, da gibt es tatsächlich was, da lohnt sich da mal hinzuschauen, weil sie es einfach nicht wissen, aber auch nicht wissen können, weil wir darüber nichts erfahren.
Jochen Weber war das, Lektor der Internationalen Kinder- und Jugendbibliothek in München. Sie hören immer noch das lesenswerte Magazin in SWR Kultur. Unser Spezial zu Kinderbüchern ist unser Thema heute und wir werfen jetzt gleich mal einen Blick über den deutschen Tellerrand hinaus und schauen in die Kinderbuchregale der Welt. Das tun wir nicht alleine, Theresa Hübner und ich, Lukas Meyer-Blankenburg, sondern wir tun es mit der Hilfe unserer ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten. Und da fangen wir mal mit einem ganz prominenten und großen Beispiel an. Was lesen Kinder zum Beispiel in Trumpland in den USA?
Ich bin Samuel Jakisch und ich berichte für die ARD aus den USA. Und hier gibt es einen festen Kanon aus wenigen Klassikern, die kennt buchstäblich jedes Kind. Gute Nacht, lieber Mond, zum Beispiel Good Night Moon, der kleine Hase im gestreiften Schlafanzug, der allen Sachen Gute Nacht sagt, bis es dunkel wird und der Mond aufgegangen ist. So eine repetitive, rhythmische, einschläfernde Sprache. Das kennt man auch aus Green Eggs and Ham von Dr. Seuss, ist noch so ein Klassiker, den jeder Amerikaner spontan rezitieren kann. Wo die wilden Kerle wohnen, auch super wichtiger Titel. Ein Bilderbuch aus den 60ern über den jungen Max, der immer so schnell wütend wird. Das wird abgebildet über eine Fantasiereise auf eine Insel voll wilder Monster. Das Buch war interessanterweise lange nicht zugänglich, weil Schulbibliotheken das zu gruselig fanden. Aber viele Kinder haben das trotzdem immer wieder verlangt, sich dadurch sehr verstanden gefühlt. Und die Kritiker und Zensoren haben dann ihre Meinung irgendwann geändert. Das Thema Schulbibliotheken und Bücherverbote, das ist überhaupt ein politisch wirklich empfindliches. Da geht es gar nicht so sehr um staatliche Verbote im klassischen Sinn, sondern um regionale Diskussionen, ob jetzt ein bestimmtes Buch in die Schulbibliothek gehört oder aus dem Lehrplan entfernt werden soll. Das wird hier enorm heftig und viel politischer diskutiert als in Europa. Berühmte Beispiele sind zum Beispiel ein Buch über zwei männliche Pinguine, die gemeinsam ein Junges aufziehen. Julian is a Mermaid, also Julian ist eine Meerjungfrau, ist ein Kinderbuch über Geschlechterrollen und Selbstbilder. Die Ironie an diesen Diskussionen ist, dass gerade durch diese Versuche, ein Buch zu verbannen, diese Titel erst landesweit bekannt werden und sich dann oft noch viel besser verkaufen. Absolut erhaben über jede Diskussion ist die überparteiliche Königin des Kinderbuchs und des kindlichen Lesens in den USA. Das ist Dolly Parton, also die Sängerin, Country-Musikerin, die engagiert sich sozial sehr stark und hat in den 90ern schon die Dolly Parton Imagination Library gegründet. Und wer heute in den USA ein Kind bekommt, der kann sich da registrieren, seine Adresse eingeben und dann bekommt das Kind von der Geburt bis ins Kindergartenalter jeden Monat ein Buch zugeschickt. Und zwar kostenlos. Erst zum Vorlesen, dann zum Selberlesen lernen. Das sind keine billigen Heftchen, sondern durchaus hochwertige, divers angelegte, von Experten kuratierte Literatur und Illustrationen für Kleinkinder. Also in den USA gibt es eine große Kinderbuchkultur. Es gibt einen sehr verbreiteten Kanon, viel politische Diskussion darum und die verbindende Größe ist ausgerechnet eine Country-Sängerin. So ist das hier mit den Kinderbüchern in den USA.
Dolly Parton ist nicht nur die Country, sondern auch die Kinderbuch-Queen. Wusste ich auch noch nicht. Samuel Jakisch berichtet fürs Lesenswert-Magazin heute eine Spezialausgabe. Alles aus der Welt der Kinderbücher. Und nach dem Blick in die USA schauen wir auch noch nach Russland. Auch da sind Kinderbücher ein wichtiges Thema. Gerade vor dem Hintergrund des Kriegs gegen die Ukraine, der ja in Russland immer noch nicht so genannt werden darf, sondern Spezialoperation heißt. Also wir schauen nach Moskau. Von da berichtet für die ARD Lilia Becker.
Ein kleiner Junge sitzt auf dem Schoß seines Vaters. Der erzählt ihm vom Opa, der die Heimat verteidigt hat, im großen Vaterländischen Krieg, sprich dem Zweiten Weltkrieg. So beginnt ein neues Bilderbuch aus der russischen Altai-Region, das Militär-ABC. A steht nicht für Apfel oder Affe, sondern für Aerostat, die sowjetischen Sperrballons, die deutsche Bomber abhalten sollten. Ein paar Seiten weiter lernen junge Leser, was Soldatenkessel und Soldatenlöffel sind. Auf jeder Seite ein QR-Code. Einmal gescannt, öffnet sich auf dem Smartphone eine Animation, passend zum jeweiligen Buchstaben. Das Geld fürs Kinderbuch kommt von der Regionalregierung. Damit sollen Museen und Bibliotheken ausgestattet werden. Es ist kein Einzelfall. Im August vergangenen Jahres hat das russische Bildungsministerium einen neuen Katalog für das außerschulische Lesen veröffentlicht. Eine Liste sogenannter patriotischer Werke zeitgenössischer Autoren. Für die ersten vier Klassen gibt es zwei Themenbereiche, vom Heimatland und großer Vaterländischer Krieg. Ab der fünften Klasse kommt eine Kategorie dazu mit dem Titel Sanaschich, für die Unseren. Das Wort Sa, für, trägt den lateinischen Buchstaben Z, Symbol für die sogenannte militärische Spezialoperation Russlands in der Ukraine. Krieg hin oder her, auf den Bestsellerlisten dominieren andere Themen. So stand zum Beispiel fast das gesamte letzte Jahr Alexander Volkows Zauberer der Smaragdenstadt ganz oben, die sowjetische Adaption des amerikanischen Werks Der Zauberer von Oz. Befeuert wurde der Buchverkauf durch eine russische Neuverfilmung. Direkt dahinter Das Mädchen mit dem Fuchsschwanz aus Korea. Auch beliebt unter Jugendlichen asiatische Comics, Manga aus Japan, Manhwa aus Korea. Die Nummer 1 in diesem Jahr heißt bisher Vlad Reiber. Sein Buch Sommerlager ist eine Art Lagerfeuer-Gruselgeschichte. Trotzdem schrumpft der Markt. Die Auflagen für Kinderbücher sind von 2019 bis 2024 um 27% gesunken. Und in den Familien wird immer weniger gelesen. Nur 11% der Eltern lesen ihren Kindern täglich vor. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des russischen Buchverbandes. Was Kinder und Jugendliche in Russland lesen, steht irgendwo zwischen staatlichen Vorgaben, alten Klassikern und einem Blick weit weg nach Tokio und Seoul.
Lilia Becker war das für uns aus Moskau und aller guten Kinderbuchbeiträge sind 3. Wir schauen jetzt in unserer kleinen Kinderbuch-Weltreise nochmal in ein ganz anderes Land und zwar geht es nach Nordafrika, genauer nach Tunesien.
Ich bin Stefan Ehlert und berichte für die ARD aus Nordafrika. Auch hier spielen Handys und andere Geräte eine Riesenrolle im Alltag der Menschen. Davon sind auch die Kinderzimmer nicht ausgenommen. Bücher seien darin zeitweilig etwas aus der Mode gekommen, sagt zum Beispiel die tunesische Verlegerin Hademi Khayef. Aber inzwischen erlebe das gedruckte Wort ein Comeback.
Wir verlegen eigentlich Sachbücher und Romane für Erwachsene. Aber auf der Buchmesse, wo wir dieses Jahr zum vierten Mal vertreten sind, haben wir gesehen, dass es großes Interesse an Kinderbüchern gibt. Eltern und Buchhändler suchen neue Kinderbücher. Deshalb haben wir uns entschieden, eine Kinderbuchsparte zu starten.
Bücher sind offensichtlich wieder in. Darauf deutet jedenfalls die lange Menschenschlange hin, die sich am Morgen vor den Toren der jüngsten Buchmesse in Tunis gebildet hat. Unter den Besuchern befindet sich auch eine Familie aus der Kleinstadt Jendouba, 2,5 Stunden Fahrzeit von Tunis entfernt. Die 9-jährige Tochter Tojeni ist sogar eine richtige Leseratte.
Ich mag Bücher und das Lesen. Dadurch lerne ich neue Wörter kennen. Wir lesen zu Hause ganz viele Bücher und Geschichten, zum Beispiel Der arrogante Hahn.
Tiere sind en vogue, vor allem bei den ganz Kleinen. Angefangen beim Huhn, das zum Strand möchte, bis hin zum Wolf, der einen neuen Freund findet. Vieles, was in den Regalen der Buchläden steht, ist aus Frankreich oder dem arabischen Ausland importiert. Aber auch heimische Werke sind mit Preisen von 10 Euro ganz schön teuer für tunesische Verhältnisse. Aber Tojenis Mutter, Ibtissem, besteht darauf, dass ihre Kinder die Welt der Bücher kennenlernen, fern von elektronischen Geräten.
Ich bin gekommen, um die Buchmesse und die Welt des Lesens zu entdecken. Mir geht es um die Welt der Fantasie, von der wir uns heute ja ein bisschen entfernt haben im Alltag mit der ganzen Technologie bei Erwachsenen und Kindern.
Als Verlegerin geht Hazi Michaev ein großes geschäftliches Risiko ein mit ihrer neuen Kinderbuchsparte. Deswegen hat sie sich ganz genau angeschaut, was bei der minderjährigen Kundschaft gut ankommt. Und ist dann doch wieder ganz nah bei den elektronischen Medien.
Tunesische Kinder lesen Mangas, Comics, Bücher im Zusammenhang mit Filmen und Videospielen, Minecraft, mit allem, was sie beeinflusst, was sie auf der PlayStation spielen. Klassische Geschichten lesen sie kaum. Rotkäppchen und so können sie vergessen. Sie werden angezogen von Sachen, die ihnen im Alltag nahe sind und ihren Spielen.
Mangas statt Märchen, warum nicht? Sagt Buchmessebesucherin Ibtsem. Hauptsache, die Kids entdeckten ihr Herz fürs Lesen.
Das Wichtigste ist, dass man den Kindern die Lust und die Bedeutung von Literatur vermittelt. Das zählt am Ende.
Drei Länder, drei völlig unterschiedliche Kindheiten und trotzdem tauchen überall ähnliche Fragen auf. Wir haben noch weitere Beiträge von unseren Corris gesammelt, zum Beispiel aus Shanghai und aus Rom, und die finden Sie auf swrkultur.de und im Feed des Lesenswertmagazins in ARD Sounds.
Jetzt kommen wir aber erstmal wieder zurück nach Deutschland. Du warst hier für uns unterwegs, Theresa, an einem ganz besonderen Ort, wenn es um das Thema Kinderliteratur geht.
Ja, genau. Und Bücher aus der ganzen Welt, die landen an genau diesem besonderen Ort, nämlich in München. Da geht's gleich hin nach Taylor Swifts Song Never Grow Up, in dem sie über ihre Kindheit nachdenkt.
Your little hands wrapped around my finger, and it's so quiet in the world tonight. Your little eyelids flutter 'cause you're dreaming, so I tuck you in, turn on your favorite nightlight. To you, everything's funny. You got nothing to regret. I'd give all I have, honey, if you could stay like that. Ooh, I don't wanna grow up. Wish I'd never grown up. I could still be little. Ooh, I don't wanna grow up. Wish I'd never grown up. It could still be simple. Ooh, darling, don't you ever grow up. Don't you ever grow up. Just stay this little. Ooh, darling, don't you ever grow up. Don't you ever grow up. It could stay this simple. Simple. I won't let nobody hurt you. Won't let no one break your heart. And even though you want to, please try to never grow.
Hier ist immer noch das Lesenswertmagazin in SWR Kultur. Taylor Swift war das gerade. Never Grow Up. Der Weltstar ist ja jetzt auch Studienobjekt fürs literaturwissenschaftliche Seminar. Wer will, kann in den USA ihre Lyrics studieren. Ist nicht ganz unser Thema heute, Theresa. Wir kümmern uns um Kinderliteratur. Und du warst in München. Da gibt es mitten in der Stadt einen besonderen Ort, an dem die Kinderliteratur aus der ganzen Welt gesammelt wird. Und du warst da.
Ja, das ist die Internationale Jugendbibliothek München. Das ist die größte ihrer Art und wirklich ein Mekka für Kinderbuchfans, Lukas. Da gibt's Hunderttausende, nicht übertrieben, Kinderbücher, die da lagern in vielen verschiedenen Sprachen, und die lagern unterirdisch. Die ältesten sind aus dem Mittelalter.
Und in diesem Jahr erinnert die Bibliothek an einen Autor, der in diesem Jahr 100 geworden wäre und dessen Bücher Generationen geprägt haben. Die Rede ist von James Krüss.
Jetzt kommt man erstmal und sieht als erstes dieses wunderbare Zitat: Haltet die Uhren an, vergesst die Zeit, ich will euch Geschichten erzählen. Und wir wollen hier auch eine Geschichte erzählen, nämlich seine Lebensgeschichte.
Christiane Rabe leitet die Internationale Jugendbibliothek München. Und an diesem Morgen führt sie persönlich durch die neue James-Krüss-Ausstellung, die sie auch mitentwickelt hat.
Das ist kein Museum, wo 30 Leute gleichzeitig drin sein kann. Da geht man in Kleinstgruppen rein.
Ja, klein ist er schon, der James-Krüss-Turm. Ein alter Wehrturm mit bayerischem Zwiebeldach. Innen eine Wendeltreppe, die um ein Stahlgerüst führt. Und dort hinter Glas die neu kuratierte James-Krüss-Ausstellung.
Und das erinnert wirklich an einen Leuchtturm. Dieser Stahl ist rot und das, wenn man reinkommt, hat man so ein bisschen schon eine Vorstellung von einem Leuchtturm. Und man läuft dann um dieses Stahlgerüst herum nach oben. Klar, Leuchtturm spielt eine Riesenrolle bei Krüss.
Ein Leuchtturm mitten in Bayern. Das passt erstaunlich gut zu James Krüss. Der wurde zwar 1926 auf Helgoland geboren, als Enkel eines Hummerfischers. Seine wichtigste kreative Zeit aber verbrachte er in München. Hier schrieb er Bücher wie Tim Thaler, Mein Urgroßvater und ich oder Henriette Bimmelbahn. Hier wurde aus dem Lehrer ein Dichter, Kinderbuchautor, Fernsehstar.
Von dem Moment an, wo ich ein bewusster Mensch war, schon vor der Schule, war ich mir sicher, dass ich nicht Schriftsteller, sondern Dichter. Vor allem wollte ich Gedichte machen.
Im Turm geht es Stufe für Stufe durch Krüss Leben. Unten aufwachsen in Helgoland. Hummerbuden, der kleine Boy, natürlich ist das Krüss selbst mit seinem Urgroßvater. Und weiter oben Schreibmaschine, Fernsehen, München. Mittendrin immer wieder Sprache, Reime, Unsinn, Wortspiele.
Wenn die Möpse Schnäpse trinken, wenn vom Spiegel Igel stehen, wenn vor Föhren Bären winken, wenn die Ochsen boxen gehen, wenn im Schlafe Schafe blöken, wenn im Tal ein Wal erscheint, wenn in Wecken Schnecken stecken, wenn die Meise leise weint, wenn Giraffen Affen fangen, wenn ein Mäuslein Läuslein wiegt, wenn an Stangen Schlangen hangen, wenn der Biber Fieber kriegt, dann entsteht zwar ein Gedicht, aber sinnvoll ist es nicht.
Es ist ja jetzt nicht irgendeine gefühlige Lyrik, die er macht, sondern es ist eine witzige Lyrik. Es ist sehr viel Sprachwitz in seinen Gedichten, die sind wunderbar komponiert. Das, glaube ich, ist immer noch spannend für Kinder.
James Krüss Kinderbücher wirken nie, als wollten sie Kindern etwas beibringen, sondern setzen auf Sprache, Rhythmus, Fantasie.
Und überhaupt die Art und Weise zu erzählen. Ne? Also das ist etwas, was Krüss uns mitteilen kann, was im Moment auch ein bisschen verloren geht, vielleicht in vielen Familien. Dieses Erzählen, einander Geschichten erzählen.
Die neue Krüss-Ausstellung im Krüss-Turm reiht deshalb auch nicht einfach biografische Fakten aneinander, sondern präsentiert die bunte Krüss-Kinderwelt. Da sitzt der kleine Boy mit seinem Urgroßvater. Es gibt ein Krüss-ABC mit kleinen Magneten und natürlich Henriette Bimmelbahn, Lieblingsbuch von Millionen Kindern.
Henriette heißt die nette kleine Bimmelbahn. Henriette fuhr noch nie nach einem Plan.
Ein paar Stufen weiter oben wird aus dem Kinderbuchautor ein Medienstar der Nachkriegszeit. Schwarz-Weiß-Fotos zeigen James Krüss im Fernsehstudio, geschniegelt im Anzug neben Schauspielern, Moderatoren, Sängern wie Udo Jürgens.
Hier ist es wie so ein Dammbruch, ne? Er schreibt ungeheuer viel, seine ganzen großen Romane und Geschichten.
Später zieht Krüss weiter nach Gran Canaria, wieder auf eine Insel. Dort lebt und schreibt er bis zu seinem Tod 1997. Aber viele seiner wichtigsten Bücher, die entstehen hier in München. Tim Thaler, Der Sängerkrieg der Heidehasen, Mein Urgroßvater und ich. Und bis heute fällt auf, wie ernst Krüss Kinder nimmt. Wie selbstverständlich bei ihm Fantasie und Melancholie, Unsinn und Welterklärung nebeneinander stehen. Dass Kinderliteratur aber mehr ist als Nostalgie, das merkt man hier in der Internationalen Jugendbibliothek schnell. Unter dem Schlosshof von Schloss Blutenburg lagern hunderttausende Kinderbücher aus aller Welt. Julia Jerosch, Presseverantwortliche der Bibliothek, führt durch die vielen Regalreihen.
Wow, das ist komplett der Schlosshof unterkellert. Hier haben wir 420.000 Bücher in 260 Sprachen.
James Krüss Nachlass liegt heute ebenfalls in München. Briefe, Manuskripte, Zeichnungen. Und jedes Jahr bekommt die Bibliothek neue Bücher aus aller Welt, ungefähr 10.000.
Damit sind wir auch tatsächlich einzigartig in der Welt.
Kinderliteratur als Weltarchiv. Das klingt größer, als viele Erwachsene vermutlich denken würden. Und gleichzeitig beginnt sie oft ganz einfach. Mit Vorlesen, mit gemeinsam erzählten Geschichten. Oder mit einem Kind, das irgendwo zwischen den Regalen sitzt und liest.
Also Lesen macht mir sehr viel Spaß. Ich leide auch immer was aus.
Die 7-jährige Mariella Sophie ist an diesem Nachmittag eigentlich zum Malen hier. Bücher leiht sie trotzdem regelmäßig aus. Am wichtigsten dabei?
Dass es ganz spannende Geschichten sind.
Sicher hätte James Criss genau diese Antwort gefallen. Denn seine Bücher wollen Kindern die Welt nicht erklären, sondern Lust machen, sie zu entdecken.
100 Jahre James Criss gefeiert wird auf Helgoland, seiner Geburtsinsel, und in München, wie wir gerade gehört haben, in deiner Reportage, Theresa.
Ja, und wird übrigens auch im Buchhandel gefeiert. Es erscheinen da einige schöne neue Criss-Titel. Mein Favorit ist eine kindgerechte Criss-Biografie, ein Leben zwischen Insel, Wind und Wörtermeer von Paula Peretti und Dorte Voss. Ich habe es ja auch mitgebracht. Schau mal, ist wirklich sehr schön illustriert auch. Und das ist bei Atrium erschienen, wunderbar gezeichnet von Maya Bohn und für Kinder ab 7 Jahre gut geeignet. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back, and the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and meanwhile back in Penny Lane. Penny Lane, ein Beatles-Song, in dem es um Menschen und Orte eben in der Penny Lane geht, einer Straße in Liverpool. Das Lesenswert-Magazin mit einer Spezialausgabe über moderne Kinderliteratur, die natürlich längst nicht mehr beim klassischen Vorlesebuch endet, Lukas.
Nein, viele Kinder entdecken Geschichten zuerst über Bilder, über Comics oder über Graphic Novels. Auch Comics jetzt im Literaturmagazin sind nichts, worüber man noch die Nase rümpfen muss. Und auch Sie, Jan Starnke, unser Experte und Literaturwissenschaftler hier im Lesenswert-Magazin, für Sie ist es als Mann der Akademie auch längst nicht mehr schambesetzt zuzugeben, dass Sie persönlich eine große Comic-Leidenschaft haben, oder?
Ja, überhaupt nicht. Also die Comics haben bei uns im Haushalt, aber auch im Studium und in der Lehrkräftebildung einen ganz wichtigen Stand. Sie gehören zur Kultur von Kindern und Jugendlichen dazu. Und sie sind vor allen Dingen auch so ein All-Age-Phänomen, würde ich sagen. Denn meine Tochter und ich, wir lesen auch gerne dieselben Comics und Graphic Novels. Ich muss das jetzt mal zugeben, wir sind große MCU, also Marvel-Fans. Und da ist natürlich die Comic-Kultur das Fundament. Und ja, wir lesen da so von unterschiedlichen Seiten. Sie das eher kindgeeignete, ne? Also The Young Spider-Man und ähnliches. Und ich schaue mir auch gerne mal die etwas düsteren Sachen an. Aber ja, Comics bevölkern die Lebenswelt von Kindern. Und vor allen Dingen sind sie gerade beim Lesererwerb, also beim Einstieg in das Lesen können, ein ganz wichtiges Einstiegsmedium. Das geht von den lustigen Taschenbüchern los, also von den ganzen Disney-Comics, Mickey Mouse. Und dann differenziert sich das wahnsinnig aus, ne? Also wir haben den großen großen Manga-Bereich, dann gibt es die Comics, die Graphic Novels. Also das ist sehr stark ausdifferenziert in den letzten Jahren. Das waren zunächst erst so Expertengenres, aber jetzt drückt das immer stärker auch so in den Blick eines breiteren Publikums. Auch auf den Nominierungslisten des Deutschen Jugendliteraturpreises finden sich immer wieder Comics und Graphic Novels. In diesem Jahr zum Beispiel von Aische Kling. Der Zahn geht eine ganz witzige Geschichte um ein Vampirmädchen. Eine Schule, bei Lesungen kommt das super an. Für das Lesen lernen haben diese Bild-Text-Kombinationen viele Vorteile. Denn die Bilder entlasten natürlich erstmal davon, eine Geschichte immer zuerst über den Text erschließen zu müssen. Ne? Gerade im Einstiegsbereich ergänzen sich Bild und Text so, dass lernende Kinder entlastet werden. Ne? Man nennt das auch so eine Art Scaffold. Also die Bilder bauen so ein Hilfsgerüst um den Text drumherum, an dem sich die Kinder auch festhalten können. Und je weiter man sich dann hinaufliest, dann wird das aber komplexer. Dann erzählen nämlich Text und Bild nicht mehr dasselbe, sondern manchmal stehen sie auch so im Gegensatz zueinander und dann wird es spannend und ästhetisch anspruchsvoll. Aber diese Bild-Text-Kombination, wie wir das in der Wissenschaft auch nennen, die sind ganz wichtige Elemente des Lesekosmos von Kindern und Jugendlichen heutzutage.
Das war übrigens auch ein großes Thema beim Salon für grafische Literatur in Berlin, der Comic-Fachmesse vor wenigen Tagen, die stattgefunden hat. Und da ging es auch um die Frage, inwiefern Comics beim Lesen und beim Schreiben lernen helfen können. Andrea Heinze hat sich für uns mal in die Welt der bunten Bilder, aber auch der Texte gestürzt und war auf dem Salon für grafische Literatur in Berlin.
Inga Steinmetz hat einen Manga für Kinder über Analphabetismus gezeichnet. Felis Geheimnis heißt er.
Und die Story geht jetzt quasi so, das ist Feli, sie ist ein Menschenmädchen. Und sie zieht nach Kitty City, eine Stadt voller Katzen.
Den Manga stellt sie gut 50 Lehrkräften vor, die sich in einem Raum in der Bibliothek Luisenbad im Berliner Wedding drängeln. Der Comic soll Verständnis wecken für Kinder, die nicht lesen können.
Das hier ist ein Supermarkt und ihr seht hier ganz klein so eine Pfote. Das Problem an Kitty City ist nämlich, es gibt eine bestimmte Schrift und die kann Feli eben nicht lesen. Das heißt, sie ist ausgeschlossen von Chatten mit irgendwelchen Leuten. Sie kann keine Menüs in Cafés lesen, keine Straßenschilder, sonst was. Und sie versucht sich dann eben so ein bisschen zurechtzufinden.
Kinder, die trotz schlechter Leseleistung versuchen, im Unterricht klarzukommen, kennen die Lehrkräfte, die hier sitzen. Gerade denen können Comics helfen, meint Nina Severin, die Fortbildung für den Berliner Senat konzipiert hat.
Also weil halt eben Comics zum einen die Bildebene, aber auch vielfach die Textebene gemeinsam abbilden. So, und das heißt also, dass halt auch relativ komplexe Themen durch ein anspruchsvolles Medium dargeboten werden können, vermittelt werden können und eben auch unheimlich beim Lesen lernen helfen.
Denn die Bilder vermitteln so viel von der Geschichte, dass die Kinder dranbleiben. Doch ein bisschen Text lesen und dann immer wieder mehr. Viele Lehrkräfte, die ins Comicsbad zur Fortbildung gekommen sind, setzen Comics schon im Unterricht ein. Katja Dombrowski unterrichtet an der Anna-Essinger Gemeinschaftsschule. Hier werden Kinder jahrgangsübergreifend unterrichtet. Das bedeutet, alle nehmen sich das Tagebuch der Anne Frank vor.
Dann lesen die Jüngeren den Comic und die Älteren das Schwerere. Und oftmals denkt man auch, vielleicht wäre sogar der Comic für alle bei Anne Frank gar nicht schlecht gewesen, weil die Lesemotivation sehr hoch ist und weil die Bilder ja auch die emotionale Komponente auf eine ganz andere Weise mitvermitteln.
In Berliner Schulen sind Comics im Lehrplan angekommen. Das merkt auch Micha Wiesler, der den Comicladen Modern Graphics betreibt und Bibliotheken und Schulen bei der Auswahl von Comics berät.
Ich habe auch ein paar Schulen, die machen Chill-Ecken, was ich halt auch super finde, wo es wirklich darum geht, so Freistunden rumzubekommen oder einen Nachmittagsbetrieb einzusetzen, wo die Kinder einfach ein bisschen runterkommen können und schmökern. Ja. Und deswegen ist mein erster Tipp für die Schulbibliotheken, es gibt so viele tolle, neue, wichtige Titel, die mit interessanten Themen aufwarten, aber es muss auch ein bisschen Quatsch dabei sein, ein bisschen Buchunterhaltung und Schmökerliteratur, die Mischung macht's.
Spaß am Lesen vermitteln ist Michael Wiesler ein wichtiges Anliegen, denn nur wer Spaß am Lesen hat, kann gut lesen lernen, ist er überzeugt. In seinem Vortrag empfiehlt Micha Wiesler aber auch Comics für unterschiedliche Altersklassen.
Und gerade auch im Young Adult Bereich oder so gibt es natürlich viele Comics, wo es um erste Liebe geht, Coming of Age oder Geschlechtsidentität und sowas. Genderqueer ist ein wichtiges Comic auf jeden Fall, was ich finde, sollte in jeder Schulbibliothek für diese Altersklasse stehen.
Für die Lehrerfortbildung gibt es eine knapp 30-seitige Liste mit Comic-Empfehlungen für unterschiedliche Fächer und Altersklassen. Denn Comics fördern nicht nur die Lesefähigkeit der Kinder, sie unterstützen mit der Kombination von Text und Bild auch das Verständnis von komplexen Zusammenhängen. Liv Strömquist erzählt in ihrem Comic Der Ursprung der Welt die Kulturgeschichte der Vulva. Marjane Satrapi hat mit dem Comic Frau, Leben, Freiheit eine Sammlung zur Freiheitsbewegung im Iran herausgegeben. Und in der Comicfassung von Yuval Harari wird gleich die ganze Menschheitsgeschichte erzählt. Nina Severin vom Berliner Senat ist es in der Fortbildung wichtig, die ganze Vielfalt der Comic-Nutzung im Unterricht aufzuzeigen.
Comics sind halt eben fächerübergreifend nutzbar und wir haben halt eben versucht, mit diesem Hub unterschiedliche Expertisen im Bereich Comic, die eben nötig wären für einen Bildungsprozess, der eben unterschiedliche Ebenen bespielt, an einen Tisch zu bringen.
Beim Comic Hub können die Lehrkräfte den ganzen Fortbildungstag über mit Menschen ins Gespräch kommen, die Kindern Comics näher bringen. Da sind zum Beispiel die Stadtteilmütter, die anderen Müttern bei Herausforderungen weiterhelfen und immer wieder auch Comics empfehlen. Oder Inga Steinmetz, die Manga-Workshops gibt und über den Einsatz von Manga im Unterricht berät. Die Berührungsangst gegenüber Manga ist bei Lehrkräften häufig noch größer als bei Comics. Aber das ändert sich gerade, erzählt Inga Steinmetz.
Wir kommen in ein goldenes Zeitalter, wo die Kinder, die ich jetzt eben unterrichte, die haben Eltern, die haben selber schon Manga gelesen. Das heißt, die wissen, das ist kein Teufelszeug. Und das öffnet mir ganz viele neue Leute, die ich mit solchen Themen dann eben auch erreiche.
Ja, Comic, Graphic Novel, Hörbuch, TikTok. Geschichten finden heute ganz unterschiedliche Wege zu Kindern.
Aber was bedeutet das eigentlich für das Lesen selbst?
Darüber wollen wir hier im Lesenswert-Magazin in unserer Spezialausgabe über die Welt der Kinderliteratur noch einmal sprechen mit Jan Stahnke. Herr Stahnke, die große Frage lautet natürlich, wie kriegt man Kinder heute überhaupt zum Lesen? Klammer auf, da ist auch noch TikTok. Gaming, viele, viele Bildschirme. Wie schafft man das?
Ja, eine große Frage mit einem sehr dichten bildungspolitischen Überbau. Und wir alle kennen die Klagen über schlechte Leseleistungsstudien, IGLO, PISA, DESI, DELFI und wie das alles heißt. Ich finde, dieses Stimmungsbild ist so ein kleiner Gemischtwarenladen. Denn erstmal fangen wir mit der positiven Botschaft an. Es gibt eine relativ stabile Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die lesen gut, die lesen stabil und für die wird der Umgang mit literarischen Texten und anderen Medien vermutlich auch in ihrer weiteren Biografie einen ganz wichtigen Stellenwert haben. Die schlechte Nachricht ist, dass sich die Gruppe derjenigen Kinder, die schon in der Grundschule bestimmte Mindeststandards im Lesen und Schreiben nicht erreichen, die vergrößert sich leider. Und auch die Faktoren, die dazu beitragen, dass das der Fall ist, sind relativ stabil in Deutschland.
Was sind das für Faktoren?
Na, vor allen Dingen ist es ein Aspekt von Bildungsungerechtigkeit, der da eine wichtige Rolle spielt, da die Studien immer wieder zeigen, dass der sozioökonomische Hintergrund des Elternhauses, also haben die Eltern studiert, über welche Einkommensklassen verfügen sie und so weiter und so fort, wie viele Bücher gibt es im Haus, sind es Akademiker oder nicht. Also dass diese Rahmenbedingungen soziokultureller Art ganz eng verknüpft sind mit dem Bildungserfolg von Kindern. Ne? Und das ist natürlich etwas, auf das auch Schule nicht gut einwirken kann, ne? Weil Schule findet eben in der Schule statt und was die Kinder dann in der Freizeit machen, das ist eine andere Frage. Deswegen, und da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, ist es bei der Leseförderung eben wichtig, auch das außerschulische Lesen von Kindern und Jugendlichen mit in den Blick zu nehmen. Also was kann man tun? Vielleicht fangen wir mal bei TikTok an. Das haben wir hier mit reingespielt. Ne? Das ist ja auch so der bildungspolitische Banger. Ne?
Also der Endgegner.
Der Endgegner, genau. Endgegner, ja, bei Marvel zu bleiben. Genau, also das liegt alles an TikTok und den digitalen Medien und den sozialen Medien und man muss das alles verbieten und Ähnliches. Das sehen wir ja gerade. Und da ist auch ganz viel richtig und wichtig. Ne? Das muss man sehr kritisch im Blick behalten. Aber ich würde sagen, für die Lesekultur von Kindern und Jugendlichen, die heutzutage aufwachsen, muss man das ein bisschen anders betrachten. Denn dieser Gegensatz von der Literatur auf der einen Seite und dem Lesen von Literatur auf der einen Seite und dem Konsum von digitalen Medien auf der anderen, Diesen Gegensatz halte ich für falsch. Den sollten wir nicht verstärken, sondern wir sollten akzeptieren, dass Kinder und Jugendliche heutzutage in einer breiten Medienkultur aufwachsen, in denen solche Medien eben nicht mehr als Opponenten wahrgenommen werden, sondern das interagiert miteinander. Wer heutzutage literarische Texte rezipiert, der macht es vielleicht über Texte, vielleicht macht es aber auch über Filme oder über Spieladaptionen, über Comics, über Graphic Novels, über E-Books, Hörbücher oder ähnliches, ne? Also Literatur, gerade für Kinder, existiert heute vielfach im Medienverbund. Das heißt, es gibt unterschiedliche Zugangsweisen zu literarischen Texten. Natürlich ist die Lesekompetenz, und das möchte ich hier auch unbedingt unterstreichen, die wichtigste Grundlage für die Möglichkeit an Kultur oder überhaupt an Welt ergiebig teilzunehmen. Und deswegen müssen SchülerInnen von der Grundschule an über stabile Lesekompetenzen verfügen. Und wir sehen, dass es da große Probleme gibt. Wir haben aber auch Instrumente an der Hand, von denen wir wissen, dass sie eigentlich wirken.
Und sagen Sie mal eins.
Genau. Ganz einfacher Grundsatz, viel hilft viel. Ist nicht immer so im Leben, aber beim Lesen ist es so, viel hilft viel. Also wer viel liest, liest auch gut. Und gab vor einigen Jahren das sogenannte BIS-Projekt, das die Lesebänder in Hamburg eingeführt hat. Und Lesebänder bedeuten, wir haben systematische Lesezeit von mindestens 20 Minuten im Schulalltag. Denn wir hängen im Vergleich zu anderen Ländern in der Gesamtlesezeit pro Woche einfach zurück. Wir sind ja irgendwie bei 140 Minuten, andere Länder haben 200 Minuten, das ist ein massiver Unterschied. Lesen die Kinder jeden Tag 20 Minuten in der Schule, im Tandem begleitet mit Anschlusskommunikation, kann man sehen, dass sich die Lesekompetenz deutlich verbessert. Immer mehr Bundesländer übernehmen diese Vielleseverfahren. Dazu gehört auch die enge Kooperation mit Bibliotheken, mit außerschulischen Lernorten. Und jetzt komme ich zu diesem Aspekt, wie erreichen wir SchülerInnen eigentlich auch außerhalb der Schule? Mhm. Über Leseförderprojekte, die Schüler abholen bei ihren Interessen, die sie momentan haben, über gut ausgewählte Texte, über Text-Medien-Kombinationen, auch über die Verbindung von literarischen Texten und Filmen, über die Begegnung mit AutorInnen. Also viele AutorInnen, gerade im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur, machen tolle Lesungen, gehen in die Schulen und die zünden da auch Funken, die wirklich motivierend sein können für Kinder und Jugendliche. Und ich glaube, die Lehrkräfte müssen einfach wirklich genau schauen, was sind heutzutage die Interessen von Kindern und Jugendlichen, welche Texte wähle ich aus, welche Angebote mache ich. Das funktioniert ganz oft schon toll. Wir haben ein gut funktionierendes Fortbildungssystem in diesem Bereich, wir machen viele Angebote. Der AKJ engagiert sich sehr in der Fortbildung und macht da viele Kommunikationsangebote. Und wenn das zusammenkommt, gut ausgewählte Texte, regelmäßige Situationen, in denen Kinder auch tatsächlich lesen und so ein bisschen auch das Hinauswirken über den Literaturunterricht hinaus, dann kann Leseförderung funktionieren. Kein Automatismus, ne, klar, aber also wir sind nicht völlig hilflos.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, Herr Steinke, und wenn ich mich auch noch erinnere, was Sie vorhin zur KI gesagt haben, ich würde zusammenfassend jetzt festhalten, Kulturpessimismus ist nicht so Ihr Ding.
Nee, überhaupt nicht. Nein, ich glaube, die Kultur ist eigentlich vital wie nie. Sie ist vielfältig, sie ist offen für alles, sie ist diversitätssensibel und, das muss man ja heutzutage auch sagen, sie hat eine extreme Widerstandskraft gegen alles, wogegen wir heutzutage vielleicht Widerstände aufbauen müssen. Und das ist nicht nur KI.
Ja, das war jetzt eigentlich schon ein ganz schönes Schlusswort, Herr Steinke. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, denke ich, geben wir doch noch kurz ein paar Kinderbuchtipps. Sie dürfen zuerst, Herr Steinke.
Okay, super. Ich habe was mitgebracht aus der aktuellen Nominierungsliste für den Deutschen Jugendliteraturpreis aus dem Bereich Kinderbuch und ganz erfrischend ein knappes Buch, unter 100 Seiten von Will Gmeling geschrieben und Jens Rasmus hat illustriert. Der Sternsee, eine Novelle. Verrückt, ne? Klassisches ja. Format. Und es geht ganz kurz um eine Hochhaussiedlung, um Freunde und um einen See, bei dem sie sich immer treffen. Und im Winter friert der zu und dann passiert was Verrücktes, der taucht nämlich im Sommer nicht wieder auf. Und dieses magische Ereignis führt zu interessanten Entwicklungen in dieser Wohnhaussiedlung und am Ende sind alle anders als vorher.
Ja, ich darf natürlich auch noch. Ich konnte mich ganz schwer entscheiden, welches Buch ich hier unseren Hörerinnen und Hörern am Ende noch mitgebe. Aber schweren Herzens habe ich mich für ein auch recht aktuelles Kinderbuch entschieden. Das heißt Tomke gräbt von Lena Hach und Julia Dürr ist im Mixed Vision Verlag erschienen. Und das ist ein Buch, was gar nicht mit so vielen Worten auskommt. Da sind wirklich erstaunlich wenig Sätze drin. Tomke ist im Garten und Tomke gräbt einen Tunnel. Und er gräbt und er gräbt und er gräbt. Und die Familie und Freunde um ihn herum fragen immer, was machst du denn da? Was hast du denn vor? Willst du da Tulpen pflanzen? Willst du einen Apfelbaum pflanzen? Und Tomke schüttelt den Kopf, sagt gar nichts, gräbt immer weiter und gräbt am Ende bis zum Mittelpunkt der Welt. Und spätestens da, verspreche ich, hat man alle 5- und 6-jährigen Leser fasziniert. Mit wunderschönen Bildern, wunderschön illustriert, mein Buchtipp heute in unserer Sendung.
Dann mache ich nochmal die Runde komplett. Ich greife unseren Anfangsbeitrag nochmal auf mit der Aufforderung, sich der Kinderlyrik oder der Lyrik mit Kindern zu widmen. Mein Tipp wären die wunderbar witzigen Wortverwechslergedichte von Matthias Jeschke. Der ist Autor und Übersetzer aus dem Allgäu. Sein Dauerbrenner ist das Buch, mal gucken, ob ich es jetzt richtig sage, Der Wechsstabenverbuchsler, also der Buchstabenverwechsler. Matthias Jeschke hat uns eins seiner Gedichte exklusiv fürs Lesenswertmagazin eingesprochen. Der Kahlschrünk, also der Kühlschrank. Mal schauen, ob Sie gleich alles verstehen. Es geht um Hunger, um Fischstäbchen, um Rahmspinat. Ja, hören wir immer selbst.
Im Kahlschrünk. In unserem Kahlschrünk gibt es ein Pfahlküch. Daraus holen wir Spiemgranat und Stechfiebchen. Auf der Plachkotte heizt schon die Pfadbranne. Papa macht noch Turbraffelkei mit gezwiesteten Röbeln. Ich und mein Lästerschwein, wir haben einen Hurzmonger. Wir ticken den Desch mit Kämen und Blurzen. Mama ruft, Wände haschen. Als wir alle am Sisch titzen, sagen wir Atenguppe Tiet und bargen uns den Schlauch voll.
Tja, Matthias Jeschke war das und macht doch Lust auf mehr Reime, Spaß mit den Kindern. Der Kahlschrünk erschien 2021 in dem Band Knackwurst und Rakete, Gedichte für Kinder und alle, die es werden wollen. Mein Tipp.
Ja, und damit ist unser Lesenswertmagazin über die Welt der Kinderbücher auch schon zu Ende. Schön war's. Wir sagen vielen Dank, Herr Starnke.
Sehr gern.
Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht,
Herr Starnke. Ja, total. Vielen Dank für die Einladung.
Hat uns großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, die Sendung geht damit zu Ende. Falls Sie nicht alles mitschreiben konnten, was wir an schönen Kinderbüchern empfohlen haben, heute gar kein Problem, denn Sie finden alle Infos zu den Titeln auf unserer Homepage swrkultur.de. Ich bin Theresa Hübner.
Und ich bin Lukas Meyer-Blankenburg.
Wir sagen Tschüss, danke fürs Zuhören.